Es entsprach eigentlich nicht seiner Gewohnheit, nach dem Abendessen zu arbeiten, aber heute Abend tat er es. Er war so guter Stimmung. Er wurde geradezu von einer Art Erregung ergriffen. Die Worte flossen aus seiner Feder. Es wäre töricht, den schöpferischen Impuls, ein bisschen extra Schlaf zuliebe zu unterbrechen. Weiter, weiter. Diejenigen, die der Meinung waren, die Stunden nach Mitternacht seien die beste Zeit zum Arbeiten, hatten recht. Als seine Haushälterin hereinkam, um ihm eine gute Nacht zu wünschen, blickte er kaum auf. In dem warmen, behaglichen kleinen Zimmer summte die Stille wie ein Wasserkessel. Er hörte nicht einmal die Klingel. Erst als es eine ganze Weile geläutet hatte, wurde er aufmerksam. Ein Besucher? Und diese Zeit? Seine Knie zitterten. Er ging zur Haustür und wusste kaum, was er eigentlich vorzufinden erwartete. Umso größer war seine Erleichterung, als er nach dem Öffnen die hochgewachsene Gestalt eines Polizisten im Türrahmen stehen sah. Ohne den Mann zu Wort kommen zu lassen, rief er: kommen Sie herein, guter Mann!« Er streckte die Hand aus, aber der Polizist ergriff sie nicht. »Sie müssen es ziemlich kalt gehabt haben da draußen. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass es schneit,« fügte er hinzu, als er die Schneeflocken auf dem Umhang und dem Helm des Polizisten entdeckte. »Kommen Sie herein und wärmen Sie sich ein wenig auf.« »Danke«, sagte der Polizist. »Meinetwegen.« Walter kannte die Redensarten, die die Männer vom Schlage dieses Polizisten im Munde führten, gut genug, um diese Antwort nicht als widerwillige Einwilligung misszuverstehen. »Hier lang«, sagte Walter redselig. »Ich war gerade in meinem Arbeitszimmer beim Schreiben. Donnerwetter, es ist aber auch wirklich kalt. Ich werde den Gasofen ein bisschen aufdrehen.« »Nun, wollen Sie nicht ablegen und es sich gemütlich machen?« »Ich kann nicht lange bleiben«, sagte der Polizist. »Ich muss etwas erledigen, und Sie wissen das sehr genau.« »Oh ja«, sagte Walter, »ein verrückter Auftrag, eine Sinekure.« Er unterbrach sich und überlegte, ob der Polizist überhaupt wisse, was eine Sinekure ist. »Ich vermute, Sie sind auf dem Laufenden wegen dieser Ansichtskarten«, der Polizist nickte. »Aber mir kann ja nichts passieren, solange Sie hier sind«, sagte Walter. »Ich werde so sicher sein, so sicher wie in Abrahams Schoß. Bleiben Sie, solange Sie können, und nehmen Sie einen Drink.« »Ich trinke niemals im Dienst«, sagte der Polizist. Er hatte immer noch seinen Umhang um und seinen Helm auf und sah sich um. »Hier arbeiten Sie also?«, fragte er. »Ja, ich war gerade beim Schreiben, als Sie klingelten.« »Irgend so ein armer Schlucker wird sich schon dafür interessieren«, sagte der Polizist. »Warum sagen Sie so etwas?« Walter fühlte sich durch den unfreundlichen Ton verletzt und bemerkte, wie hart die kleinen Stachelbeeraugen des Polizisten ihn anblickten. »Das werde ich Ihnen gleich erzählen«, sagte der Polizist, und im gleichen Augenblick klingelte das Telefon. Walter entschuldigte sich und eilte aus dem Zimmer. »Hier das Polizeirevier«, sagte eine Stimme. »Spreche ich mit Mr. Streeter?« Walter bestätigte es. »Nun, Mr. Streeter, wie sieht es bei Ihnen aus? Alles in Ordnung, hoffe ich.« »Ich will Ihnen sagen, warum ich anrufe. Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen gestehen, dass wir diese kleine Sache, die wir für Sie erledigen wollten, doch glatt vergessen haben. Schlechte Koordination, fürchte ich.« »Aber Sie haben doch jemanden geschickt«, sagte Walter. »Nein, Mr. Streeter, ich fürchte, das haben wir nicht.« »Aber es ist doch jemand hier, bei mir im Haus.« Es entstand eine kurze Pause, dann sagte sein Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung in einem weniger beiläufigen Tonfall: »Das kann keiner von unseren sein. Haben Sie zufällig seine Dienstmarke gesehen?«
»Nein.«
Nach einer weiteren Pause sagte die Stimme: »Möchten Sie, dass wir Ihnen jetzt jemanden schicken?«
»Ja, bitte.«
»In Ordnung, wir sind gleich bei Ihnen.« Walter legte den Hörer auf. »Was jetzt?«, fragte er sich. »Sollte er die Tür verbarrikadieren? Sollte er auf die Straße laufen? Sollte er versuchen, seine Haushälterin zu wecken? Mit irgendeinem Polizisten musste man rechnen, aber ein falscher Polizist, ein Gesetzeshüter, der sich in einen Gesetzesbrecher verwandelte, frei herumlief, Leute überfiel. Wie lange würde es dauern, bis die richtige Polizei kam? Was hieß gleich in Minuten ausgedrückt? Während er noch mit sich zu Rate ging, öffnete sich die Tür und sein Gast kam herein. »Kein Zimmer ist privat, wenn man erst einmal die Schwelle der Haustür überschritten hat«, sagte er. Hatten Sie vergessen, dass ich Polizist gewesen bin?«
»Gewesen?« fragte Walter und wich vor ihm zurück. »Sie sind doch ein Polizist.«
»Ich bin auch schon etwas anderes gewesen«, sagte der Polizist. »Dieb, Zuhälter, Erpresser, nicht zu vergessen Mörder. Sie sollten das eigentlich wissen.«
Der Polizist, falls es tatsächlich einer war, schien sich auf ihn zuzubewegen, und Walter wurde sich plötzlich der Wichtigkeit geringer Entfernungen bewusst, des Zwischenraums zwischen dem Buffet und dem Tisch oder zwischen dem einen Stuhl und einem anderen.
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, sagte er. »Warum sagen Sie so etwas? Ich habe Ihnen nie etwas getan, ich habe Sie noch nie gesehen.«
»Nein«, fragte der Mann, »aber Sie haben über mich nachgedacht und«, seine Stimme wurde jetzt lauter, »Sie haben über mich geschrieben. Sie haben Ihren Spaß mit mir gehabt, nicht wahr? Jetzt werde ich meinen Spaß mit Ihnen haben. Sie haben mich so abstoßend gemacht, wie Sie nur konnten. Heißt das etwa, mir nichts zu tun? Sie haben sich nicht vorstellen können, wie man sich fühlt, wenn man so ist wie ich, oder? Sie haben sich nicht an meine Stelle versetzt, oder? Sie hatten keinerlei Mitleid mit mir, oder? Gut, jetzt werde ich kein Mitleid mit Ihnen haben.«
»Aber wenn ich Ihnen doch sage«, schrie Walter und umklammerte die Tischkante, »dass ich Sie nicht kenne.«
»Und jetzt behaupten Sie, dass Sie mich nicht kennen. Sie haben mir das alles angetan und dann haben Sie mich vergessen.« Seine Stimme wurde weinerlich und troff vor Selbstmitleid. »Sie haben William Stainsforth vergessen.«
»William Stainsforth?«
»Ja, ich war Ihr Sündenbock. Sie haben all Ihren Selbsthass auf mich abgeladen. Sie fühlten sich pudelwohl, während Sie über mich schrieben. Und von WS zu WS, was werde ich jetzt tun, wenn ich mich so verhalte, wie es meiner Rolle entspricht?«
»Ich weiß es nicht«, stammelte Walter.
»Sie wissen es nicht«, Stainsforth grinste höhnisch.
»Sie sollten es aber wissen. Sie haben mich gezeugt. Was würde William Stainsforth wohl tun, wenn er seinen alten Daddy an einem abgelegenen Ort trifft, seinen lieben alten Daddy, der ihn am Galgen baumeln ließ?«
Walter vermochte ihn nur noch anzustarren.
»Sie wissen genauso gut wie ich, was er tun würde«, sagte Stainsforth.
Dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck und er sagte schroff: »Nein, Sie wissen es nicht, denn Sie haben mich nie wirklich verstanden. Ich bin nicht so durch und durch böse, wie Sie mich beschrieben haben.«
Er machte eine Pause und in Walters Brust keimte ein Funken Hoffnung. »Sie haben mir niemals eine Chance gegeben, oder?«
»Nun gut, ich werde Ihnen eine geben. Das beweist doch, dass Sie mich nie verstanden haben.«
Walter nickte.
»Und noch etwas haben Sie vergessen.«
»Was denn?«
»Ich war einmal ein Kind«, sagte der Ex-Polizist. Walter antwortete nicht.
»Geben Sie das zu?« fragte William Stainsforth finster.
»Also schön. Wenn Sie mir eine einzige Tugend nennen können, die Sie mir jemals zugetraut haben, nur einen einzigen positiven Gedanken, einen einzigen versöhnlich stimmenden Charakterzug.«
»Ja?« fragte Walter zitternd.
»Nun, dann lasse ich Sie laufen.«
»Und wenn ich es nicht kann?« flüsterte Walter.
»Nun, Pech gehabt. Dann müssen wir uns eben auseinandersetzen. Und Sie wissen, was das bedeutet. Sie haben mir einen meiner Arme genommen, aber ich habe immer noch den anderen. Stainsforth mit dem eisernen Arm haben Sie mich genannt.«
Walter begann zu keuchen.
»Ich gebe Ihnen 2 Minuten, sich zu erinnern«, sagte Stainsforth. Sie sahen beide auf die Uhr. Zuerst lähmte die kaum merkliche Bewegung des Zeigers Walters Gedanken. Dann starrte er William Stainsforth ins Gesicht, dieses grausame, verschlagene Gesicht, das sich die ganze Zeit im Schatten zu befinden schien, als könne das Licht nicht mit ihm in Berührung kommen. Verzweifelt suchte er in seiner Erinnerung nach der einen Tatsache, die ihn retten sollte. Aber sein Gedächtnis war zusammengeballt wie eine Faust und wollte nichts hergeben.
»Ich muss irgendetwas erfinden«, dachte er,
und plötzlich entkrampfte sich sein Verstand, und er erblickte die letzten Seiten des Buches so deutlich wie eine Fotografie vor seinem inneren Auge. Dann tauchte jede einzelne Seite mit der Schnelligkeit und magischen Kraft eines Traumes in vollkommener Klarheit vor ihm auf, bis die erste erreicht war. Und es wurde ihm mit überwältigender Deutlichkeit klar, dass es das, wonach er suchte, nicht gab. In so viel Bosheit war auch nicht die Spur von etwas Gutem. Und er spürte, wie unter einem Zwang und mit einer Art Frohlocken, dass die Sache des Guten für immer verraten wäre, wenn er nicht zu dieser Tatsache stand. »Es gibt nichts, was man zu ihren Gunsten sagen könnte«, rief er. »Unter all ihren schmutzigen Tricks ist dies der schmutzigste. Sie erwarten von mir, dass ich sie reinwasche, nicht wahr? Wie denn? Auf ihrem Körper werden ja sogar die Schneeflocken schwarz. Wie können sie es wagen, mich um einen Charakter zu bitten? Ich habe ihnen bereits einen gegeben. Gott möge verhüten, dass ich jemals ein gutes Wort über sie sage. Eher will ich sterben.«
Stainsforths Arm schoss nach vorn. »Dann stirb«, sagte er. Die Polizei fand Walter Streeter. Er war quer über dem Esstisch zusammengebrochen. Sein Körper war noch warm, aber er war tot. Es war nicht schwer zu sagen, wie er gestorben war, denn nicht nur seine übel zugerichtete schlaffe Hand war gebrochen, sondern auch sein Hals. Er war erwürgt worden. Von seinem Mörder fand sich keine Spur. Und wie es kam, dass Schneeflocken auf ihm lagen, blieb ein Geheimnis. Denn an dem Tag, an dem er starb, war aus keinem einzigen Bezirk Schnee gemeldet worden.